Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Und ich begrüße Sie ganz herzlich. Ich begrüße Sie doppelt. Ich begrüße nämlich zu Hause unsere Hörerinnen und Hörer und ich begrüße unser Publikum hier auf der Berlinale. Wir sind nämlich mit Gästen und Publikum direkt am roten Teppich im sogenannten Hub 75 haben wir uns einquartiert und freuen uns auf diese Stunde. Auf diese Stunde, die wir gemeinsam verbringen mit der Schauspielerin Ina Weiße. Aus vielen Filmen, vielen Fernsehproduktionen kennt man sie. Ina Weiße führt aber auch Regie. Ihren Film Zikaden hat sie hier präsentiert oder präsentiert sie hier. Das geht ja über die ganzen Tage mehr oder weniger. Nina Hoss und Saskia Rosendahl sind in den Hauptrollen. Sie als Regisseurin, herzlich willkommen im Deutschlandfunk Kultur, Ina Weiße.
Herzlichen Dank für die Einladung, auch dass Sie so früh am Morgen hier alle erscheinen bei Schnee und schöner Sonne.
Bei Schnee und schöner Sonne ist nachher geschlittert, genau. Ich habe Ihre Schauspielerin, Ihre Hauptdarstellerin erwähnt. Aber bei so einer Premiere auf der Berlinale, da gibt es ja was ganz Besonderes, was ganz besonders Schönes, finde ich nämlich. Als Sie den Film präsentiert haben, hat die Bühne nicht ausgereicht für den ganzen Stab, den Sie mitgebracht haben. Ich habe jetzt nicht gezählt, aber 40, 50 Leute waren das fast auf der Bühne, hatte ich den Eindruck, oder? War die Filmcrew vollständig?
Nein, überhaupt nicht. Also es waren relativ viele, aber noch lange nicht alle. Aber es ist natürlich schön, wenn man auch die Menschen hinter der Kamera sieht, wie jetzt Judith Kaufmann zum Beispiel an der Kamera oder Hans-Jörg Weißbrich, den Editor, unseren Produzenten Felix von Böhm. Also dass man die alle auch mal zu Gesicht bekommt, war ein guter Moment. Und weil ich ihnen auch wirklich allen sehr dankbar bin.
Ich hatte auch das Gefühl, dass ein gewisser Stolz auf dieses gemeinsame Projekt, über das gemeinsame Projekt, über das, was man geschafft hat. Und dann haben Sie mir verraten, dass dieser Stolz und diese Erleichterung wahrscheinlich noch doppelt spürbar war, weil der Film quasi frisch aus der Schere kam.
Ja, wir haben bis letzte Woche noch in der Mischung gesessen. Also das ging alles einfach sehr, sehr schnell. Wir haben bis letzten September gedreht und dann geschnitten. Und normalerweise braucht ein Film wirklich schon ein halbes Jahr in der ganzen Nachbereitung. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber der Schnitt, der Ton, die Musik, das dauert. Und hier ging es, wir haben uns beeilt. Wir waren sehr froh, dass wir genommen wurden. Also wir hatten den Rohschnitt gezeigt. Und deswegen ist letzte Woche, sind wir erst frisch aus der Mischung gekommen. Und deswegen auch, als ich den Film gesehen habe, habe ich eigentlich immer nur geguckt, stimmen die Untertitel, ist noch ein Fehler da, ist noch...
Also entspannt war das nicht.
Nein.
Entspannt war das nicht. Wir hingegen konnten ganz entspannt gucken. Und was wir da sehen konnten über das Ergebnis dieser gemeinsamen Arbeit, unterhalten wir uns gleich über den Film Zikaden mit der Regisseurin Ina Weiße. Wir sind mit Deutschlandfunk Kultur auf der Berlinale und denken uns jetzt mal in einen Film rein. Und zwar sind wir in einem heißen Sommer in Brandenburg. Die Zikaden zirpen und geben dann auch gleich den Titel für den Film von Ina Weiße, Zikaden. Wir sehen Menschen in einen See springen, aber es ist überhaupt kein Sommerfeeling-Film, also so locker flockig, ist eigentlich eher das Gegenteil. Es geht um überfordert sein, es geht um helfen, es geht um Hilfe bekommen. Im Mittelpunkt stehen zwei Frauen. Isabelle, die in Berlin versucht, die Pflege ihrer gebrechlichen Eltern zu organisieren und gleichzeitig löst sie das Sommerhaus in Brandenburg auf, das ihr Vater sehr modern, sehr ambitioniert gebaut hat, was aber einfach nicht mehr zu halten ist. Und wir lernen Anja kennen. Die lebt in diesem Dorf, aber ganz anders, nicht in einem modernen Haus, sondern unter ganz anderen Umständen. Sie hat zum x-ten Mal ihren Job verloren. Sie versucht, mit ihrer kleinen Tochter über die Runden zu kommen. Und beide versuchen es jeweils alleine zu schaffen, immer alleine zu schaffen. Und da habe ich so gedacht, ist das so ein Motiv irgendwie, was Sie da auch mal ausleuchten wollten, dieses Kontrolle behalten, sich nicht hilflos zeigen, weil um Hilfe bitten so ein Eingeständnis ist?
Naja, sie sind beide in einer, obwohl sie aus ganz verschiedene Hintergründe haben, aus ganz verschiedenen Milieus kommen, treffen sie an einem Punkt aufeinander, wo sie versuchen, Boden unter den Füßen zu bekommen, wo sie eigentlich auch ihren Platz im Leben suchen, weil sie sich beide um andere kümmern und sich selbst dadurch ein bisschen vergessen haben. Aber sie haben beide eine große Sensibilität. Sie erkennen sich auch, obwohl sie eigentlich ganz unterschiedlich sind. Und dieses, wie sie zusammenkommen, wie sie voneinander zurückweichen, wieder aufeinander zugehen, sich beobachten, das hat mich eigentlich am meisten interessiert an dem Film. Wobei ich sagen muss, er ist aus Fragmenten entstanden. Ich habe nach einer offeneren Arbeitsweise gesucht. Ich weiß, ich gehe jetzt nicht so ganz auf Ihre Frage ein.
Und das sind wir gewöhnt von unseren Interview-Teilnehmern, dass sie ihre eigene Frage beantworten. Aber ich behalte meine trotzdem im Hinterkopf.
Gut, und also ich habe eigentlich angefangen, das Kind in dem Film, Greta, über mehrere Jahre mit der Kamera zu begleiten, auch um sie um die Kamera zu gewöhnen. Jetzt staunen Sie, ja?
Ja, das staune ich, das ist mir ganz neu.
Und es kam nach und nach, kam dann Saskia Rosenthal dazu als Mutter des Kindes. Dann wollte ich unbedingt mit Nina Hoss arbeiten, weil wir ja schon einen Film zusammen gemacht haben, das Vorspiel. Und dann habe ich angefangen, mir eine Geschichte für diese beiden Frauen auszudenken. Und das ist dann wirklich die Geschichte, die jetzt entstanden ist. Aber wie gesagt, diese freie Arbeitsweise war das, was mich interessiert hat. Aber jetzt lasse ich Sie auch mal eine Frage stellen.
Aber ich finde das jetzt total spannend. Wir haben hier im Publikum Studierende von Film und Fernsehen sitzen, die jetzt wahrscheinlich doch auch gespannt zuhören, wie ein Film entsteht. Also ich bin total überrascht. Ich hatte natürlich das Gefühl oder den Gedanken, Sie haben ein Thema und an dem schreiben Sie lang und dann entsteht der Film. Aber jetzt haben Sie gesagt, Sie haben mit dem Kind angefangen. Das Kind hatten Sie ganz am Anfang schon. Woher kannten Sie Greta, sage ich jetzt mal, so heißt sie im Film.
Ja, aber dazu muss ich sagen, dieser Anfang von Geschichten ist wirklich, ja, das ist ja oft ein Geheimnis. Ich habe neulich, ich weiß nicht mehr, es war bei Erich Kästner in einem Vorwort, ich weiß nicht, ob es Emil und die Detektive waren, wo er beschrieb, wie fängt eine Geschichte an? Ich habe einen Stuhl, ich habe ein Ohr, ich habe eine Badewanne. Also man hat verschiedene Dinge, die man dann zusammenfügt. Und es ist gar nicht so einfach zu sagen, wo der erste Faden ist. Aber hier war es das Kind.
Und wir verfolgen jetzt mal die verschiedenen Fäden. Die Geschichte, die sich daraus entspinnt, eben um diese beiden Frauen. Sie haben gesagt, wie die sich einander preisgeben eben auch. Das Gefühl hatte ich auch, dass man dem die ganze Zeit folgt. Also erst alles, ich kann das alleine, dann langsam auch aus dem Leben preisgeben und Vertrauen schaffen, Vertrauen auch finden. Gleichzeitig verhandeln wir ja Themen da in dem Film, alt werden, sterben, eingefahrene Liebesbeziehungen, man fühlt sich nicht mehr gesehen vom Partner, unerfüllter Kinderwunsch ist auch so ein Thema, aber auch arm und reich. Ich hatte ja die Häuser beschrieben, die so ganz unterschiedlich oder die Wohngelegenheiten, die ganz unterschiedlich sind, also Klassenunterschiede. Sind diese ganzen Dinge eigentlich gleichgewichtet für Sie oder steht da was im Vordergrund?
Also die Beziehung der Frauen steht für mich schon im Vordergrund, aber es ist ein bisschen, diese Themen haben sich auch ergeben, weil das die Problematik ist, mit der sich die Figur beschäftigt. Sie ist in der Mitte ihres Lebens, sie ist Ende 40, sie hat die Eltern, um die sie sich kümmern muss, die immer älter werden. Sie hat einen Ehemann, mit dem es kompliziert ist. Sie hat einen Beruf. Sie will eigentlich wie ihr Vater Architektin werden, beziehungsweise sie ist es. Sie hat es studiert. Aber sie kommt nicht richtig klar in dem Beruf. Und sie schiebt das Scheitern ihres Berufes so ein bisschen auf die Krankheit ihres Vaters, der einen Schlaganfall bekommen hat, weil sie wollte in seinem Büro arbeiten, aber in dem Moment wurde er krank. Das heißt, diese ganzen Themen haben sich ein bisschen ergeben, einfach aus dem Alter und aus den Beziehungen und aus den Komplikationen, die man in dieser Zeit hat. Und anders jetzt als die Figur der Anja von Saskia Rosenthal. Sie ist Ende 20, sie ist alleinerziehend. Sie muss sich mit verschiedenen Jobs über Wasser halten. Sie schafft es gleichzeitig nicht, sich richtig um die Erziehung ihres Kindes zu kümmern. Also also die Themen kamen aus dem Alter und aus den Dingen, die in dem Moment auch um einen herum passieren.
Ja, das ist schön auch jetzt so zu erleben, wie so ein Film sich eben immer weiterentwickelt. Und wenn man das jetzt so hört, das sind sehr schwergewichtige Themen. Also da könnte man den Eindruck haben, da wird die ganze Zeit geredet.
Nee, aber es hat eine große Leichtigkeit, finde ich.
Genau, ne? Darauf wollte ich nämlich hinaus, weil der Film wird getragen von Gesten und Gesichtern. Das muss man ja auch erarbeiten, ne? Also nicht über das komplizierte Gespräch gehen, sondern den Zuschauer, die Zuschauerin auch beobachten lassen. Wie haben Sie das mit den Schauspielerinnen erarbeitet?
Also ich hatte einmal, die Männer waren fast alle Komiker. Vincent Marquenia aus Frankreich ist ein wirklich komischer Mensch. Thorsten Merten, Alexander Hörbe, es sind alles Leute, die auch wirklich einen Witz mitbringen. Und das Erarbeiten, ja, das ist immer, also es ist braucht Vertrauen. Ich treffe mich mit allen immer sehr lange vorher. Also Nina Hoss kannte ich jetzt schon lange und auch Vincent Marquenier in Paris. Also wir gehen immer zusammen essen, wir sprechen lange. Also ich mache eigentlich nicht so Castings, sondern ich versuche zu gucken, ob man ob man ein ähnliches Gefühl zu Dingen hat und ob man sich auch so versteht. Also das ist ja das Wichtigste. Und dass sie alles gute Schauspieler sind, das sehe ich ja. Und das habe ich in vielen Filmen gesehen. Aber es kommt ja darauf an, ob man eine Beziehung zueinander aufbauen kann. Und das ist auch bei den Arbeiten der Versuch, einen Raum zu schaffen, wo sich alle wohlfühlen und gesehen fühlen. Das betrifft auch die Kamera, also Judith Kaufmann, das betrifft eigentlich jede einzelne Person. Weil das Interessante ist, bei so einem Filmteam, es sind ja manchmal 50 Leute um einen rum, und wenn eine Person nicht mitmacht oder nicht aufmerksam ist, es wäre wie hier im Raum, man würde es sofort spüren. Und es hat sofort einen Einfluss auch auf die Geschichte. Schauspieler spüren das sofort. Die Geschichte auf diese Art und Weise zu erzählen, das geht, glaube ich, nur mit einem großen Vertrauen.
Das mit der Leichtigkeit hat Nina Hoss auf der Premiere auch gesagt, dass Sie überhaupt eine Regisseurin sind, die schwere Themen mit Leichtigkeit versucht zu ventilieren, also Leichtigkeit da reinzubringen.
Damit es liegt ja auch immer sehr nah beieinander, der Witz und die Tragik. Mhm. Es ist ja ganz schnell die Situation, traurige Situationen auch in eine Komik kippen und auch umgekehrt. Also es ist ja nah beieinander.
Ich finde das so verrückt, wenn man sich vorstellt, dass 50 Leute im Raum sind und dann wird so eine ganz intime kleine Szene gedreht und wir als Zuschauerinnen und Zuschauer haben das Gefühl, da sind zwei Personen ganz intim miteinander und drumherum. Müssen alle die Luft anhalten. Sie müssen das hier übrigens nicht tun, hier im Berlinale Hub 75. Wir sind hier auf der Berlinale mit Ina Weiße. Der Film, das will ich noch sagen, Zikaden, läuft noch Freitag und Samstag hier auf der Berlinale und im Kino läuft er ab Mitte Juni. Können sich hier alle schon mal notieren. Filme machen, vor der Kamera stehen oder auch eben hinter der Kamera stehen, das gehört jetzt seit vielen Jahren zu Ihrem Leben. Seit wann gehört Film, Fernsehen eigentlich zu Ihrem Leben? Waren Sie so eine Familie früher, in der Sie aufgewachsen sind, wo viel ins Kino gegangen wurde oder ins Theater? Was für einen Einfluss hatte Kultur bei Ihnen in Kindheit und Jugend?
Also Fernsehen spielte gar keine Rolle, weil ich auf einer Waldorfschule war und wir durften kein Fernsehen gucken. Aber obwohl meine Eltern waren keine Anthroposophen, deswegen hatte das,
Aber Sie haben es dann trotzdem zu Hause nicht gemacht?
Nee, wir hatten keinen. Ach so. Also wir hatten keinen. Aber wir sind ins Kino gegangen und meine Eltern mochten Theater. Und mein Vater ist, wie im Film, ist er auch Architekt. Und meine Mutter hat Malerei studiert und ist Kunstlehrerin gewesen. Jetzt arbeitet sie nicht mehr. Und dadurch ist mir das, also war es mir früh vertraut. Obwohl ich sagen muss, ich eher das Theater als das Kino und eher dann auch noch die Bücher. Ich bin eigentlich von den Büchern, vom Lesen heraus als Kind, fand ich es faszinierend, dass man dann später auch das umsetzen kann in Menschen auf der Bühne. Das war an der Waldorfschule, haben wir viele Theaterstücke oder einige Theaterstücke gemacht. Und da konnte man auf der Bühne stehen und das fand ich dann interessant. Und dann bin ich dann auf die Schauspielschule gegangen.
Ach, das war dann direkter Weg, also sozusagen von dem dort auf der Waldorfschule. Sie sind in West-Berlin, 68 geboren.
Ja.
Ach, das wollte ich noch wissen. Waren Ihre Eltern 68er? Oder
weil, nein.
Nein, gar nicht. Behütete Kindheit oder freie Kindheit?
Relativ früh, aber schon früh musste ich alles selber machen. Also ich weiß noch, mein Vater hat früh gesagt, irgendwie, du musst dir selbst Sachen verdienen. Du musst Babysitting und Kellnern. Und er war drauf bedacht, dass ich früh selbstständig wurde oder dass wir früh selbstständig wurden und selbst unser eigenes Geld verdient haben.
Eigenes Geld verdient und frei in West-Berlin, das war für uns, die wir aus der westdeutschen Provinz kamen, immer das Paradies überhaupt, wenn man so als West-Berlinerin geboren ist. War das überhaupt interessant oder waren Sie ständig in irgendwelchen Diskotheken oder Kneipen oder durften Sie nicht? Oder?
Doch, durfte ich sehr früh, weil ich einen älteren Bruder habe. Deswegen durfte ich sehr früh eigentlich ins Kumpelnest und in diese ganzen...
Ich höre Leute, die das Kumpelnest
da war ich schon, kennen. Ja, sehr, sehr, da war ich sehr früh, da war ich sicher schon mit 15.
Mit dann, 15?
Ja, und dann bin ich aber nach dem Abitur bin ich dann nach München und als ich in München war, ist kurz danach die Mauer gefallen. Das war...
Ja. Da waren Sie in München, weit weg, auch irgendwie schade.
Ja, nein, ich bin ja dann irgendwann wieder zurückgekehrt. Nein, schade war das nicht, obwohl man sich erstmal gewöhnen musste, wirklich. München ist ja eine andere Stadt, sehr behütet. Aber wir reden jetzt nicht über München.
Nein, über München will sie nicht reden. Das notiere ich mir. Nein, mit dem Schade meinte ich eben auch nicht schade, dass die Mauer gefallen ist, sondern schade, dass die Mauer gefallen ist und Sie waren nicht dabei in Berlin. So, nicht, dass das hier verdreht irgendwie ankommt. Aber wir haben einen anderen Faden, den habe ich auch nicht verloren. Sie haben gesagt, in der Waldorfschule haben Sie schon sehr viel inszeniert, also sehr Stücke aufgeführt, gespielt. Und Sie auch als in der Rolle als Schauspielerin?
Ja, oder? Genau. Das ist ja so das Prinzip, dass man dann auch auf die Bühne sich stellt und Mut haben soll und Texte spricht und ja.
Also war das der direkte Weg, das war so Anfang meiner Frage vorhin, der direkte Weg quasi von der Schüler-Schauspielerin zum Ich will das auch machen? War da überhaupt keine Frage?
Ja, irgendwann ja. Ich wollte lange auch Kinderärztin werden, aber ich glaube vor allem, weil es bei meiner Kinderärztin immer rote Lollis gab. Also das war alles. Aber ich wollte relativ früh spielen, aber auch, muss ich sagen, gleichzeitig immer Regie machen. Das war immer beides ein Wunsch. Ich bin dann zwar auf die Schauspielschule gegangen, nach München,
Otto-Falkenberg-Schule,
und dann auch gleich ans Theater und hatte aber immer die Sehnsucht, dann auch wieder also auf eine Filmhochschule zu gehen und Regie zu studieren. Das Theater war für mich schwierig, weil man da sehr fremdbestimmt ist. Man sieht einen Plan und weiß dann, dass man das nächste Stück da und da zu spielen hat mit dem und dem Regisseur. Und ich habe dann relativ schnell gekündigt, weil ich mich, also da war ich 22, weil ich mich wirklich unwohl gefühlt habe.
Sie haben mit 22, gerade von der Schauspielschule, dann in München, ich glaube, Kammerspiele waren Sie?
Ja, und dann Nationaltheater Mannheim war das nächste.
Und dann haben Sie den Mut gehabt, also zu sagen, ich kündige? Ich meine, so gut sieht das doch bei Schauspielern oft gar nicht aus mit den Engagements oder so.
Ja, es war eine schwierige Zeit. Ich habe dann Philosophie studiert in Heidelberg und bin dann ein paar Monate auch nach Asien, nach Tibet gereist und wusste einfach nicht genau, das gibt ja so diese Zeiten im Leben,
das ist, was
wo man eigentlich nicht weiß, wo man richtig hin will. Und nimmt natürlich seine Probleme, auch wenn man in Tibet ist, nimmt man diese Probleme mit. Aber ich habe gelernt, alleine zu sein, dass ich gut alleine sein kann. Und dann bin ich wieder zurück und habe dann angefangen mit Drehen und so weiter, also wie dann diese Wege so gehen. Aber es war kompliziert, also dieses sich vom Theater zu verabschieden. Ich bin auch nicht wieder zurückgegangen, obwohl ich gerne Theater gucke.
Ja. Aber das ist ja natürlich auch so, weil ich meine, wenn man auf einer Schauspielschule ist, stelle ich mir so vor, dass man ja diese verschiedensten Situationen dann erstmal im halbgeschützten Raum ausprobieren kann und danach dann festzustellen, Theater ist doch nichts für mich, ist das sich einzugestehen, stelle ich mir auch schwierig vor.
Das ist schwierig, aber es hing auch, also ich merkte, dass ich dieses auf der Bühne stehen, dass das auch nicht wirklich was für mich ist. Also dieses, ich war auf der Schauspielschule auch immer die Letzte, die auf die Bühne gegangen ist. Also wo die Leute schon dachten, willst du es überhaupt machen? Also es war so eine gewisse Scheu auch dann da. Ja, aber manchmal ist es so, man stellt sich Dinge vor und dann funktionieren sie sich so. Und man muss Dinge probieren. Ich habe ja dann, als ich 30 war, bin ich dann auf die Filmhochschule gegangen in Hamburg und habe Regie studiert. Und habe auch gemerkt, das ist das jetzt für mich, das ist der Weg. Obwohl ich immer noch bei Filmen natürlich gespielt habe, habe ich gemerkt, das ist schon mein...
Da kommt die Regie eben wieder, das auch bestimmt. Eine Frage noch, als Sie dann also wieder als Schauspielerin gearbeitet haben, dann aber eben im Film mit der Kamera, dass die Kamera Sie beobachtet, das ist kein...
Nein, es ist intimer. Es ist intimer. Man kennt die Leute um sich rum und es ist was anderes als vor Publikum, vor vielen Leuten da, vor 400 Leuten oder so zu stehen. Das ist Charaktersache.
Charaktersache. Ina Weiße über ihren Weg eben zum Schauspiel, zum Theater, zum Film und dann zur Regie. Verfolgen wir weiter hier im Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Wir kennen Sie aus Komödien, aus Krimis. Ich habe einen Märchenfilm mit Ihnen gesehen. Das Sams. Im Sams sind Sie einmal gewesen. Sie zeigen aber oft in Ihren Filmen eine große Zerrissenheit. Die erfolgreiche Oberfläche und was sich dahinter abspielt an Dramen oder an komplizierten Lebenswegen eben. Ina Weiße verkörpert häufig die kühle Blonde, die sich erst nach und nach zeigt. Wann haben Sie für eine Rolle Interesse? Wann sagen Sie, das ist was für mich? Also als Schauspielerin spreche ich Sie jetzt an.
Es ist das Buch. Es ist zuerst die Geschichte und es ist dann der Regisseur. Und natürlich auch da ganz klar die Rolle. Aber es ist schwer zu sagen, man liest es und plötzlich denkt man, bleibt man hängen? Ist da irgendetwas neben Buch und Regisseur? Ist da etwas im Charakter von der Figur, das einen anzieht? Und bei mir sind es oft die zerrissenen Figuren, die manchmal nicht wissen, wohin. Und es ist es ist interessanter, als Helden zu spielen, was auch immer Helden sind.
Also die Zerrissenheit ist interessanter als das Heldentum.
Für mich. Für mhm. mich. Also die Schwächen und wie Leute mit dem Leben kämpfen, so sind wir ja eigentlich alle. Also das ist ja das, was dahinter steckt. Auch hinter den Heldenfiguren steckt ja die Zerrissenheit.
Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist es aber gar nicht eine Rolle. Also nicht, wenn jemand fragt sie, du, ich möchte gerne, dass du die Frau in dem Stück da spielst. Sondern sie gucken erstmal die ganze Geschichte.
Ja, es sind die Zusammenhänge. Mhm. Es sind, und die Regie ist wichtig.
Also was habe ich Vertrauen zu der Person, mit der ich ja, das mache?
Ja, mhm. Und es ist interessant, wie er oder sie Geschichten erzählt.
Ich reife jetzt mal einen Film raus, weil ich den jetzt auch als letztes gesehen habe. Der ist letztes Jahr gelaufen, im Fernsehen gelaufen. Sie sagt, er sagt. Mhm. Eine Frau, sie zeigt ihren früheren Liebhaber an, dass er sie vergewaltigt habe. Und wir als Zuschauerinnen und Zuschauer sind im Gerichtssaal dabei, nur im Gerichtssaal, und verfolgen die Wahrheitsfindung. Was war da der Reiz? Also was wollten Sie damit?
Es hat ja Ferdinand von Schirach geschrieben. Ich fand das eine sehr gute Geschichte. Ich fand die Figur vor allem wirklich sehr, sehr präzise erzählt, sehr interessant, wie sie diese Geschichte der Vergewaltigung zeigt oder aufzeigt und erzählt, wie sie den Mut findet, überhaupt vor Gericht zu gehen und auch, wie sie vorher war, dann passierte das Ereignis und wie sie sich danach geändert hat, wie das Leben für sie danach war. Also ich fand die ganze, wie es erzählt wurde, hat mich fasziniert. Auch diesen Mut dieser Frau, die sich dem Ganzen ausgesetzt hat. Und was ich auch interessant fand, dass man, so wie man als Zuschauer denkt und fühlt, so wird man auch am Ende die Frau oder den Mann für schuldig empfinden. Und das fand ich auch sehr, das hat ja Matti Geschonek hat es inszeniert und wie er das auch offen gelassen hat am Ende, dass man wirklich eigentlich keine richtige Partei ergreifen konnte, beziehungsweise ja. nur die Partei ergriff, so wie man selbst, also wie das eigene Menschenbild ist. Ja. Das fand ich sehr, sehr interessant. Und mir ging es auch beim ersten Gucken so, dass ich, obwohl ich die Rolle gespielt habe und eigentlich für mich auch ganz klar war, dass sie die Wahrheit sagt, dass ich zwischendurch eben auch gar nicht wusste, sagt sie wirklich die Wahrheit.
Das finde ich interessant, weil natürlich als Zuschauerin, als Zuschauer schwankt man hin und her. Und ich habe mich gefragt, ob Sie es wissen müssen. Also ob Sie sich diese Frage auch gestellt haben. Also oder ob Sie automatisch sich glauben müssen.
Also in der Rolle war es ganz klar, für mich war es ganz klar, dass sie die Wahrheit sagt. Godehard Giese, der den Gegenpart gespielt hat, den Geliebten, für den war es aber auch ganz klar, dass er die Wahrheit sagt. Das heißt, in den Pausen haben wir immer gesagt, nein, ich sag die Wahrheit. Interessant war an der Figur auch, dass wir 4 Wochen haben wir gedreht, diesen Anfang, diese Geschichte, wie ich erzähle, was dieser Frau passiert ist, da saß ich 2 Wochen am Stück an einem Stuhl. Und da muss man sehr gucken, wie man sitzt, weil alles kann von der Gegenseite gegen einen verwendet werden. Also wie die Gesichtsausdrücke sind, wie die Hände liegen. Also es musste sehr präzise sein in einem sehr beengten Raum. Aber was ich interessant fand.
Ja, das wollte ich Sie nämlich auch fragen, weil Sie haben gerade gesagt, man kriegt so mit, wie die Veränderung der Frau ist, vor der Tat, nach der Tat. Man kriegt es aber nicht vorgespielt, sondern eigentlich nur erzählt. Und zwar im Gerichtssaal.
Ja.
Also dieses Reduzieren sein auf dieses Sitzen und da eine Rolle rauszuformen, das ist schon
ja das war das ja das war interessant. Aber sie war Journalistin vom Beruf und wusste sehr gut mit Sprache umzugehen, deswegen konnte sie auch die Dinge wirklich gut formulieren und darstellen. Das war natürlich eine Hilfe.
Was mich noch interessieren würde, Sie haben Ferdinand von Schirach erwähnt, der ist im Off, das heißt, wir hören ihn.
Die Off-Stimme.
Die Off-Stimme, er sagt am Anfang was im Film und er sagt am Ende was im Film. Und was er gerade am Ende sagt, das fand ich sehr beeindruckend. Er sagt, es gibt keine Wahrheitsfindung um jeden Preis. Und er sagt, es gibt strenge Regeln der Prozessordnung und diese schützen uns vor unserer Wut. Und ich fand das jetzt auch interessant. Man hat sofort so einen aktuellen Bezug, finde ich, wo die ganzen Populisten immer an den gesunden Menschenverstand appellieren. War das auch so ein bisschen so eine Art Statement, genau gegen solche Reden zu setzen?
Ja, es ist einfach schwierig, wenn 2 Leute im Raum waren, bei dem was passiert ist, wenn zum Beispiel eine Vergewaltigung, eine Tat stattgefunden hat, gibt es 2 Leute und nur die beide kennen die Wahrheit. Und da wirklich die Wahrheit rauszufinden, ist unfassbar kompliziert. Und natürlich hat man sofort das kennt man ja selber. Man denkt, nee, die klar ist die schuld. Oder klar hat er das gemacht. Aber man weiß es wirklich nicht. Und dafür ist dieser, fand ich diesen Film auch wirklich interessant. Das ist eben, es ist kompliziert. Die Wahrheit rauszufinden ist kompliziert. Das
Und oft wollen wir uns mit dem Komplizierten nicht mehr beschäftigen, ne?
Tatsächlich. Nein, natürlich. Man versteht es auch. Man möchte einfache Antworten haben. Und man möchte sich nicht immer mit allem auseinandersetzen müssen. Aber man muss es eben, um Dinge zu verstehen.
Und meine Frage ist auch so ein bisschen, ist das, also man darf ja nie die Schauspielerin oder die Künstlerin für ihr Werk nehmen. Aber ist das sowas, wo Sie auch sagen, das ist auch so ein bisschen vielleicht auch so meine Verantwortung als Künstlerin, genau solche Statements, also filmischen Statements zu machen. Das Leben ist kompliziert, macht es euch nicht zu einfach.
Ja, aber ich würde jetzt nicht, wie soll ich sagen, es ist ja keine Gebrauchsanweisung oder dass man da den Leuten sagen muss, wie sie zu denken haben, überhaupt nicht. Man kann nur hoffen, dass man etwas auf eine Art und Weise erzählt, dass es andere auch damit was anfangen können und anspricht. Und also ich kenne es selber, wenn ich ins Kino gehe oder wenn ich Geschichten lese, manchmal sind es einfach Anregungen und man ändert die Welt nicht, aber man ändert vielleicht manchmal Gedanken in seinem Hirn.
Man ändert vielleicht Gedanken in seinem Hirn. Das hoffen wir bei vielen Filmen. Hier heute bei uns in der Berlinale, im Berlinale Hub 75, ist zu Gast Ina Weisse. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Sie haben eben einen Namen so etwas beiläufig erwähnt, nämlich den Regisseur Matti Geschonek, mit dem Sie viele Filme gedreht haben. Sie sind mit ihm verheiratet. Wie kann man, wenn Sie einen Film wie jetzt den gerade besprochenen auch zusammendreht, wie kann man Privatleben und Beruf auseinanderhalten? Ich stelle mir das so vor, als ob dann die ganze Zeit, 4 Wochen haben Sie gesagt, haben Sie gedreht, es eigentlich immer nur um ein Thema geht, sowohl zu Hause als auch auf der Arbeit.
Nein, das ist nicht so. Ich meine, wir sprechen viel, also ich finde, ich kann es sowieso schwer trennen, Arbeit und Privat, weil das spielt ja, so wie man die Dinge wahrnimmt, so versucht man sie in Filme zu bringen. Das bedeutet, das geht eigentlich ineinander über. Aber es ist nicht so, dass wir die ganze Zeit darüber sprechen. Aber ich muss sagen, ich habe mit ihm schon viele Filme gemacht oder er mit mir oder wir zusammen, weil es auch, einmal weil es sehr schön ist, zusammen zu arbeiten und weil natürlich weil es ein großes Vertrauen gibt, weil man gar nicht viel reden muss, sondern man versteht sich. Man sieht den Blick des anderen, eine Geste und weiß schon, wohin es führt. Und ich schätze ihn einfach, daneben, dass er auch mein Mann ist, schätze ich ihn einfach sehr als Regisseur.
Was schätzen Sie an ihm als Regisseur? Was ist er für ein Regisseur?
Er ist sehr fein. Er bewertet nicht. Er spricht nie schlecht über Leute. Ich habe ich noch nie gehört, obwohl wir uns wirklich sehr, sehr lange kennen. Er versucht immer zu verstehen und er gibt den Schauspielern eine große Ruhe. Er versucht, sie nicht zum Spielen zu bringen. Er versucht, sie eigentlich vom Spielen abzuhalten, damit etwas anderes rauskommt. Das ist eine Form von, ein großes Wort, aber eine Form von Wahrheit, sodass die Schauspieler ganz bei sich sind. Und das schätze ich an seiner Arbeit sehr und seine Gedankenwelt, wie er erzählt. Und diese Anteilnahme, und ja, ich könnte hier mal weiterreden. Ne?
Ja, das ist schön, aber ich habe gleichzeitig den Gedanken gehabt, Sie sind als Schauspielerin gewesen, dann haben Sie Regie studiert und jetzt sind Sie zusammen mit einem Regisseur, dessen Arbeit Sie auch so bewundern. Gibt es da nie den Moment oder gibt es auch sowas wie sich abgrenzen müssen voneinander oder sind Sie eine ähnliche Regisseurin, wie Ihr Mann ein Regisseur ist, dass sich das so überlappt? Ist das manchmal schwierig?
Eigentlich überhaupt nicht.
Oder eher ein Austausch?
Nein, es ist ein Austausch. Es ist ein Austausch. Ich habe auch viel gelernt. Ich habe wirklich auch viel von ihm gelernt. Und wir machen ganz andere Filme. Mein Bruder hat neulich gesagt, mach doch mal so Filme wie Matti, habe ich gesagt.
Macht er doch schon.
Was soll ich machen? Also immer nicht von Familie erzählen. Und so. Also nein, wir machen, glaube ich, wirklich sehr, sehr unterschiedliche Sachen. Aber es gibt natürlich Ähnlichkeiten. Also es gibt, glaube ich, den Versuch, mit Empathie auf Menschen zu blicken und auf Situationen und ein Verständnis zu haben. Das sind sicher auch große Ähnlichkeiten. Aber ich glaube, wir arbeiten sonst auch, ja, wir machen unterschiedliche Filme.
Sagen Sie, wenn man so, wie Sie das geschildert haben, das klingt so, und dann habe ich irgendwann an Anfang der 2000er Jahre, war es glaube ich, noch Regie studiert. Nebenbei haben Sie ja die ganze Zeit Filmrollen gespielt. War das einfach zu bewältigen?
Nein, ich habe dann in der Zeit wirklich auch aufgehört zu drehen als Schauspieler. Das ging auch gar nicht, weil das war bei Haag Bohm in Hamburg ein sehr intensives Studium. Es war damals noch nicht so üblich, dass Schauspieler Regie gemacht haben. Also das war, ich hatte einen wirklichen Gegenwind, muss ich sagen.
Also es war eine richtige Entscheidung.
Die Entscheidung war wirklich schon lange. Ich habe auch zwischendurch ein Jahr in Paris gewohnt. Ich hatte auch überlegt, ob ich da auf die Schule gehe oder in München auch. Und dann war die Entscheidung für Hamburg. Und das Tolle in dem Studium war, aber man konnte viel ausprobieren. Wir haben viele Filme geschaut, wir mussten jeden Tag irgendwelche Szenen drehen, wir mussten Auflösungsübungen machen, Schnitt. Also es war
Auflösungsübung?
Auflösung heißt, also wenn hier zwei Leute vor mir sitzen, muss ich gucken, wo steht am besten die Kamera, dass das, was sie verhandeln, am besten aufgenommen wird. Jede Einstellung ist ja eine Entscheidung, wie man den Film erzählt. Also ob man von oben macht, das ist diese Gottsicht, die eigentlich, wo man denkt, warum eigentlich die Kamera
Gottsicht.
Von oben?
Ja, sehr schön. So.
Oder manchmal ist auch die Kamera im Kühlschrank und jemand kommt und holt Käse raus. Man denkt, warum denn im Kühlschrank? Wer sitzt dann im Kühlschrank? Also jede Einstellung erzählt eine Geschichte, jede Kleinigkeit erzählt den ganzen Film.
Das war das, also wofür Sie sich dann entschieden haben. Wir haben ja mitbekommen, dass Sie eigentlich von Kindheit an eigentlich schon ganz gerne eher die Regie gemacht hätten. So, dann haben Sie angefangen mit Kurzfilmen. Ich muss ja tatsächlich zugeben, auf der Berlinale gibt es auch immer Sektionen mit Kurzfilmen. Ja. Und ich vernachlässige die. Das muss ich offen zugeben. Brechen Sie mal eine Lanze für den Kurzfilm.
Ja, das kann ich, weil ich habe meinen ersten Kurzfilm hatte ich hier auf der Berlinale laufen. Und da war ich, das war toll. Also das war, Gott, das ist schon so ewig her, 2002, glaube ich. Aber deswegen breche ich, und wirklich eine Geschichte zu erzählen in einer kleinen Form, man muss die Geschichte, im Grunde genommen ist es wie ein Langfilm, aber man hat nur 5 Minuten Zeit. Und oder damals war das zumindest der Fall bei diesem Kurzfilm. Das heißt, der Aufbau und alles in kleinen. Das ist eine sehr, sehr gute Übung. Ich sage auch Leuten, weil Freunde von mir sagen, ja, ich würde gerne mal einen Film machen. Sag ich, ja, mach doch mal einen Kurzfilm zuerst. Dann sieht man schon, also ob das
was für
einen ist.
Um eine Geschichte zu entwickeln, ja? Tatsächlich, also um zu lernen, wie fokussiere ich mich?
Auf jeden Fall. Ich meine, erst mal einen langen Film zu stemmen, es braucht unfassbar viel Zeit.
So, und jetzt denken Sie mal vom Publikum her. Wer guckt denn Kurzfilme?
Also ich gucke Kurzfilme. Es gibt auf Arte immer Kurzfilme, da gibt es extra eine Abteilung. Ich finde es toll.
Wir können ja hier mal ganz kurz fragen. Wir haben ja hier Publikum. Ja, es meldet sich jemand Kurzfilme. Es melden sich viele Kurzfilmschauer. Okay, gut, dann muss ich jetzt auch mich mal offen zeigen für Kurzfilme. Hier im Hub 75 an der Berlinale gibt es auf jeden Fall Kurzfilmschauer.
Aber es haben alle so angefangen, auch von Almodovar. Es gibt auch, deswegen meine ich, auf Arte gibt es wirklich so, da sieht man auch die ersten Schritte von manchen Regisseuren, die man liebt oder die ich liebe. Und es ist schön, diese ersten Schritte zu sehen.
Ja, gut, okay, dann ich merke mir das. 2008 erster Spielfilm, Der Architekt mit Josef Bierbichler und der noch, ich glaube, damals unbekannten Sandra Hüller.
Doch, oder eher unbekannt. Die war schon
nicht so bekannt wie jetzt jedenfalls.
Nicht so bekannt wie jetzt, Jetzt ist ja unglaublich, was sie für einen Weg gemacht hat. Ja. Toll.
Also erster Spielfilm 2008, Der Architekt. Eine Familie eingeschneit und muss sich den Familiengeheimnissen stellen. Es geht sehr turbulent zu. 2019 dann erst der zweite Spielfilm, Das Vorspiel. Damals der erste Film mit Nina Hoss als Geigenlehrerin, die an ihrer Perfektion eigentlich scheitert oder auf jeden Fall sich daran abarbeiten muss. Und auch da wieder Familienszenen. Jetzt haben Sie gerade eben schon gesagt, Ihr Bruder sagt, warum eigentlich immer Familie bei dir in den Filmen? Jetzt in Zikaden wieder Familie. Warum Familie immer?
Naja, Familie ist einmal ein Spiegel für unsere Gesellschaft. Es ist die kleinste gesellschaftliche Zelle und Familie ist uns allen vertraut. Und ich gehe von etwas aus, was mir vertraut ist und dann gehe ich in eine fiktionale Geschichte natürlich. Aber der Beginn ist auf etwas, was ich beobachte und was mich interessiert und im Moment ist es noch die Familie.
Bei der Geigenlehrerin kam noch dazu, dass sie auch da war eigentlich zweite Hauptrolle spielte, die Musik, würde ich sagen, in dem Film. Weil sie auch aus der Musik durchaus kommen.
Ja, ich habe auch lange Geige gespielt. Ich habe 12 Jahre Geige gespielt, aber wirklich überhaupt nicht gut. Und ist halt auf der Waldorfschule. Ich habe übrigens, hier gibt es auch jemand, Tanja, aus der Waldorfschule, mit der ich in eine Klasse gegangen bin.
Ach, sehen Sie jetzt hier im Publikum?
Ja, wir haben uns vorhin kurz gesehen. Nein, deswegen wollte ich auch eine Geschichte eben über Musik machen.
Und man merkt, wo Sie gerade sagen, aber überhaupt nicht gut. Also gerade in dem Film lernt man viel über das wie sich Geigenspiel entwickelt.
Na, eigentlich geht es um Entstehung. Also ja, was ich immer interessant finde bei Geschichten oder auch überhaupt nicht nur bei Geschichten, bei Filmen, wie etwas entsteht. Also wie aus einem Stück Musik, aus einem Blatt Papier, wie daraus dann wirklich Musik entsteht und die Arbeit da dran und was das wirklich bedeutet. Und das ist ja auch bei Architektur das Interessante, wie aus einem Gedanken, aus einer Idee etwas entsteht, durch das man, das kommt in dem Film auch vor, der Satz, Architektur ist der einzige Beruf, in dem man durch seine eigenen Gedanken gehen kann. Also man denkt sich etwas aus und kann später hindurchgehen. Das ist ein bisschen beim Film natürlich auch, man hat eine Idee als Autor und dann beim Drehen steht man plötzlich in dem, was man sich gedacht hat.
Architekten kommen auch sehr viel vor in ihren Filmen, also mehrere Architekten. Und sie haben einen Dokumentarfilm über die neue Nationalgalerie gedreht. Ihr Vater war einer der Architekten, der mit Mies van der Rohe die neue Nationalgalerie mitgebaut hat.
Ja, ich würde sagen, er hat in seinem Büro gearbeitet, okay, in Chicago, als die neue Nationalgalerie entwickelt wurde. Er war für die Ausführungszeichnungen verantwortlich. Das bedeutet, die ganzen Zeichnungen mussten auf Deutsch beschriftet werden. Deswegen hat Mies van der Rohe deutsche Architekten geholt. Er hat viel gefilmt auch. Er hatte eine Bolex-Kamera und hat Mies bei der Arbeit gezeigt. Sagt auch immer, es sind die einzigen Aufnahmen, die Mies van der Rohe bei der Arbeit zeigen. Und als ich dann den Film gemacht habe über die Entstehung der neuen Nationalgalerie, habe ich auch diese Aufnahmen von ihm in den Film mit eingebaut und habe ihn auch dazu interviewt.
Also wir sehen, wie breit das Spektrum auch ist. Jetzt fällt die erste Tasse, hat lange gebraucht hier am Berlinale-Teppich, am roten Teppich der Berlinale, zu Gast Ina Weiße. Also Sie haben ein Riesenspektrum, finde ich, was Sie in Ihren Filmen, obwohl es erst wenige sind. Sie haben 17 Jahre, 3 Spielfilme. Jetzt machen Sie so ein verzweifeltes Gesicht.
Ja, das dauert einfach. Ich hab ja die ersten beiden Filme mit Daphne Harisani zusammengeschrieben, eine Regisseurin und Autorin, eine tolle Frau. Wir haben einfach gebraucht, oder ich habe gebraucht, ehrlich gesagt. Also weil ich eben zwischendurch gedreht habe, ja, das Leben. Ich wäre manchmal gerne schneller.
Aber gut Ding will Weile haben, würde ich sagen, weil Danke. Sie sind ja auch vielfach ausgezeichnet worden. Also von daher kann das ja nicht verkehrt gewesen sein, sich so viel Zeit genommen zu haben. Mich interessiert noch, es ist viel Biografisches oder Sie haben schon gesagt, aus Ihrem Leben Genommenes. Also wenn ich den Architekten oder die Architektur, habe ich zwischendurch gedacht, warum wollte sie eigentlich Kinderärztin werden und nicht Architektin vielleicht?
Nein, das wollte ich nie. Aber wie gesagt, das Biografische ist wirklich oft nur, also ich glaube, alle Leute, die selbst auch ihre Geschichten schreiben, da ist immer etwas drin. Es ist biografisch, man kann ja nur die Welt durch seine eigenen Augen sehen. Deswegen ist da immer ein Stück Biografie drin. Aber das heißt nicht, dass man sich davon dann nicht, wie gesagt, entfernt und es dann eine fiktionale Geschichte wird.
Wenn ich die vielen Auszeichnungen erwähnt habe, wann sind Sie zufrieden mit einem Projekt?
Das ist schwierig. Es sind immer Momente der Zufriedenheit. Also als er neulich lief bei der Premiere, obwohl ich immer geguckt habe, was stimmt nicht, habe ich mich wirklich in dem Moment wahnsinnig gefreut. Und ich freue mich bei der Arbeit, wenn ich den Schauspielern zusehe, also jetzt Nina Hoss und Saskia Rosenthal, wie sie spielen und wie wir zusammen die Szene versuchen, zu einem Punkt zu bringen, zu einem konzentrierten Moment, ja, zu einem Konzentrat, dann sind es Momente des Glücks, wenn es gelingt.
Momente des Glücks, das ist doch ein wunderbarer Abschluss hier in unserem Gespräch. Und da möchte ich trotzdem noch fragen, an was arbeiten Sie zurzeit? Auf was können wir uns demnächst wieder freuen?
Ja, an einem Projekt, was über mehrere Jahre geht, wo ich ein Kind begleite. Das ist das nächste Projekt. Aber ich bin ganz froh, mal kurz eine Pause zu haben.
Gut, die wollen wir Ihnen dann auch gönnen. Auf jeden Fall haben wir uns gefreut, dass Sie noch keine Pause machen, sondern dass Sie zu uns hier zur Berlinale gekommen sind. Danke ganz herzlich,
Ihnen
für
auch.
Dieses Gespräch.
Vielen Dank, vielen Dank.
Wer den Film Zikaden noch nicht geschaut hat, also er läuft noch zweimal auf der Berlinale und dann ab Juni bundesweit in den Kinos. Morgen ist hier um 10 der Regisseur Jan-Ole Gerster zu sehen. Er ist hier zu Gast. Sein Film Island läuft in der Kategorie Berlinale Spezial. Ich wünsche noch viel Vergnügen. Applaus